In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 24.07.2025 durch Konrad. Die Themen: banale Ursache, brutale Wirkung, Antisemitismus kommt nicht aus dem Nichts. Stuttgart 21, verschieben und biegen der Start der unterirdischen Bahnstation, genannt Bahnhof, zum x-ten Mal, und Berlin rudert zurück beim Gesetz zur Vorratshaltung von Gleisen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 19. auf den 20. Juli, wurde das israelische Restaurant Jaffa in Freiburg gezielt angegriffen. Herr Bilal hat das Jaffa vor 6 Monaten als erstes explizit israelisches Restaurant in Baden-Württemberg eröffnet. Herr Bilal erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass er als syrischer Kurde ein israelisches Restaurant eröffnet hat und wie die antisemitischen Boykottkampagne von arabisch-muslimischer Seite entstand.
Noch einmal ein Zitat aus eurer Erklärung, die ihr veröffentlicht habt. Hier habt ihr geschrieben: Dieser Angriff kam nicht aus dem Nichts. Seit Monaten erhalten wir Hassnachrichten, Beleidigungen, Drohungen. Jetzt wurde daraus Gewalt, ein Angriff auf unser Restaurant und alles, wofür wir stehen. Willst du nochmal sagen, was ist denn eigentlich passiert in der Nacht von Samstag auf Sonntag?
Ja, also wir haben am Samstag gut Betrieb gehabt, haben viele Gäste im Jaffa-Restaurant gehabt. Es war wirklich viel los und meine Frau, normalerweise gehen wir zusammen am Sonntag in Jaffa und machen zusammen ein Restaurant auf. An dem Sonntag war ich also mit meinem Sohn dann. Wir sind hingegangen, wollten das Restaurant aufmachen, vorbereiten. Und es hat wirklich ein Restaurant richtig übel gerochen. Und wir wussten nicht, warum am Anfang. Ich bin dann gleich in Küche, habe alles angeschaut und mein Sohn ist dann im Gastraum und hat dann gesagt, oh, schau mal, Papa, hier ganz viele Eier. Ich habe dann das angeschaut und habe gesehen, dass die ganze Möbel voller Eier waren. Ein Oberlichtfenster haben wir offen gehabt und dadurch haben die dann Eier in unser Restaurant reingeworfen.
Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Ihr betreibt ja auch das Restaurant Damaskos, also ein syrisches Restaurant. Und damals hat das ja dann auch angefangen mit den Anfeindungen gegen euch, auch nach dem 7. Oktober 2023. Kannst du das nochmal erklären? Wie kam es dazu, dass ihr Zielscheibe wurdet von antisemitischem, anti-israelischem Hass als syrische Kurden? Ihr seid ja nicht Jüdinnen und ihr seid auch nicht Israelis.
Ich bin Kurde aus Syrien, lebe seit 1983 in Deutschland, also fast immer in Freiburg. Mhm. Wir sind kurdische Flüchtlinge aus Syrien. Bin mit meinen Eltern nach Freiburg gezogen. Also ich betreibe seit über 10 Jahren, sogar 15 Jahre jetzt, das Damaskus-Restaurant. Und wir haben nie Anfeindungen gehabt, bis ich ein israelische Speise, Baba Ganoush, in unser Instagram gepostet. Wir hatten sie nicht mal auf Speisekarte. Ja? Ich habe einfach in unserer Instagram-Seite gepostet: Freut euch auf einen Baba Ganoush aus Israel, demnächst erhältlich in Damaskus. Mhm. Und dann kamen die ganzen Anfeindungen. Mhm. Innerhalb von ein paar Stunden haben wir mehrere hunderte Anrufe bekommen, Bedrohungen, Beleidigungen. Meine Frau hat die Telefonstecker rausgezogen, hat mich dann über Handy angerufen. Ich war da nicht in Damaskus. Sie hat gesagt, am Telefon geweint, hat gesagt, was ich überhaupt gemacht habe. Ja. Und die Hunderte von Leuten rufen an, auch Kinder. Kinder haben angerufen Und da hat man erwachsene Stimme im Hintergrund gehört, Frauen, erwachsene Frauenstimme. Und die Kinder haben uns schwerst beleidigt. Mhm. Und es ging nicht ein Tag, das ging mehrere Tage hintereinander.
Mhm. Und das war im Oktober 2023, oder?
Ja, das war Oktober, also genau nach 7. Oktober. Mhm. Die Anfeindungen waren so groß, dass innerhalb von ein paar Tagen, dass wir keine Gäste mehr hatten. Mhm. Also Damaskus war sehr beliebt. Wir haben sehr viele arabische Besucher gehabt. Mhm. Sogar, ich kann mich erinnern, es ist wirklich so, freitags haben wir immer Befürchtung gehabt, Damaskus aufzumachen, weil sehr viel los war. In der Nähe ist die arabische Moschee, ja. Da sind die ganzen Leute von Moschee zu uns gekommen, haben Mittag gegessen es war sehr viel besucht. Also Freitag, Samstag, Sonntag haben wir immer ganz viele Personal gehabt. Und wo wir das Baba Ghanoush veröffentlicht haben, gleich das Freitag drauf, haben wir keinen einzigen Besucher gehabt. Mhm. Obwohl auch ein muslimischer Feiertag war. Also wir haben eigentlich vorbereitet, dass wir ganz viele Besucher haben. Und da haben die ganze Boykott angefangen. Und da habe ich einen Kunde oder einen Freund, jetzt ist er ein guter Freund auch, der hat mir empfohlen, hat gesagt, hey, wend dich an die jüdische Gemeinde. Mhm. Sie haben ganz viel Erfahrung mit solchen Bedrohungen. Vielleicht kennen die andere Behörden, wo euch helfen können. Weil wir wurden ja boykottiert, konnten die Miete nicht mehr bezahlen. Mhm. Ich habe dann bei jüdische Gemeinde angerufen. Die haben uns ganz freundlich zu sich eingeladen. Haben gesagt, ja, das kann wirklich auch gefährlich werden. Und ich habe dann gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Ich bringe ein einzige Speise, es ist ja Essen, es ist ja, ich habe gegen niemandem irgendwas gesagt. Es ist einfach eine israelische Baba Ghanoush Speise. Allein wegen einer Speise, das kann doch nicht sein, dass wir so eine Drohung bekommen.
Also aus der israelischen oder jüdischen Gemeinde habt ihr Solidarität erfahren? Habt ihr auch Solidarität erfahren aus der muslimischen Community oder wie wurde da reagiert?
Also aus der israelischen Gemeinde haben wir ganz viel Solidarität bekommen. Und die ganze Demos, ja, die Demos sind so schlimm gewesen, die sind erstmal am Siegesdenkmal vorbei, zu uns rüber, sind stehen geblieben und haben nur ganz laut gebrüllt, uns beleidigt, auf Arabisch und auf Deutsch. Mhm. Und auf Deutsch haben die zum Boykott aufgerufen. Und die sind wirklich auch lang geblieben, erst wo Polizei wirklich stark aufgefordert hat, dass die weiterlaufen sollen, sind sie erst ganz langsam dann weitergelaufen.
Ja, aber kann ich nochmal meine Frage stellen? Also ich denke ja, nicht alle arabisch-muslimischen Menschen unterstützen diese Demos. Also habt ihr denn nicht irgendeine Form der Solidarität erfahren, auch von arabisch-muslimischen Freunden, Freundinnen, Kunden in eurem Restaurant? Wie wurde da reagiert? Ja.
Also ich muss sagen, arabisch-muslimisch, wenn man die beiden Sachen zusammen kombiniert, dann ist das israelfeindlich. Wirklich ohne hin oder her. Ja. Also muslimisch muss nicht gleich sein israelfeindlich. Ich bin selber Muslim, kurdischer Muslim. Ich bin nicht israelfeindlich. Mein Vater hat mich nicht israelfeindlich erzogen. Mhm. Es gibt Muslime aus Iran, wogegen das islamische Regime ist in Iran, die sind auch nicht israelfeindlich. Mhm. Aber wenn arabisch-muslimisch, dann wird von einer Seite das Islam eingeprägt, Israelfeindlichkeit eingeprägt, und von anderer Seite wird das Palästina, und beide werden zusammen zu einem ganz starken antisemitischen und israelfeindlichen Gruppen. Es gibt Araber, christliche Araber, die sind nicht israelfeindlich. Mhm. In dem Zeit, wo wir von allen muslimisch-arabischen Leuten boykottiert worden sind in Damaskus, haben uns Christen aus Syrien angerufen und haben gesagt, hey, wir stehen 100% zu euch, macht weiter so, ihr macht das gut. Wir helfen euch auch. Also in Bad Krozingen haben die große Hochzeit gefeiert und haben absichtlich alles bei uns bestellt, also für mehrere hundert Euros. Und das war für uns wirklich ganz viel Geld in der Zeit. Wir haben das sehr gerne gemacht, haben das Essen auch geliefert. Viele Muslime aus Iran sind auch in der Zeit zu uns gekommen, wo hier in Freiburg Ärzte zum Beispiel aus Iran, wo in Uni sind, wo studieren. Die sind absichtlich mit ein paar Studentenfreunde, deutsche Studentenfreunde zu uns gekommen, einfach um unterstützen. Und die arabisch-muslimische Gäste, die sind nicht zu uns gekommen. Mhm. Im Gegenteil, also es gab welche, dieser Palästina spricht oder so, die sind absichtlich provokativ in Damaskus gekommen, haben Palästina-Flagge auf ihr, also so als Jacke drüber gezogen, haben sich hingesetzt, ganz laut geschrien, laut geredet, ja, haben ein Shawarma bestellt zum Beispiel, reingebissen, hingelegt, hey, euer Essen schmeckt nicht, was soll das? Wir wollten die nicht rausschmeißen, es ist nicht einfach als Gastronom nicht höflich sowas zu machen, haben mit denen geredet, aber denen ging es einfach darum, andere Gäste aufmerksam zu machen, hier nicht essen kommen.
Ja, ja, ja. Und ich möchte jetzt nochmal auf das Jaffa zurückkommen. Mhm. Ihr habt das Jaffa vor 6 Monaten gegründet als israelisches Restaurant. Was heißt das jetzt konkret, israelisches Restaurant?
Genau, also wir haben ein Speise angeboten in Damaskus. Daraufhin haben wir gesagt, okay, wir werden sowieso von Araber boykottiert fertig gemacht. Wir nehmen einfach weitere Speisen und haben dann die Feste in unserer Speisekarte in Damaskus gemacht, zum Beispiel Shakshuka, 2 andere israelische Speisen. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt israelische Speise kommen gut an, wir machen ein israelisches Restaurant auf, haben den Jaffa gegründet, beschlossen aufzumachen und ich habe nach Köche gesucht. In Israel haben wir einen Chefkoch, den David, bekommen. Er hat auch von dem Damaskus-Vorfall so ein bisschen mitbekommen gehabt und so und hat gesagt, okay, er wird gerne bei uns probieren. Dann ist er von Israel gekommen. Wir haben zusammen Probekochen gemacht, also 3-4 Tage zusammen gekocht. Die Speisen sind richtig lecker, sehr frisch. Die Zubereitung, die Anrichte von Teller, ganz anders wie arabisch. Ja. Zusammen haben wir dann die Speisekarte zusammen gemacht und dann das Jaffa-Restaurant eröffnet.
Du hast ja schon gesagt, dass diese Angriffe vor allem aus der arabisch-muslimischen Community kommen. Ist das die einzige Quelle dieser Angriffe, dieses Hasses? Oder werdet ihr zum Beispiel auch von rechts angefeindet? Also es gibt ja eben auch verschiedene Formen des Antisemitismus. Nicht jeder Antisemitismus kommt ja von arabisch-muslimischer Seite.
Von rechter Seite gibt es sehr viele Vorfälle bundesweit, antisemitische Vorfälle. Hier in Freiburg, wir selber haben wenig mitbekommen. Also beim Eröffnen von Jaffa-Restaurant haben wir unser Ofen auf Instagram gepostet. Da hat einer drunter geschrieben, hey, großer Ofen und so in jüdischem Restaurant. Wie wird er denn betrieben mit Gas? Mhm. Und daraufhin habe ich halt eben sein Instagram angeschaut und er war so ein bisschen in rechte Zähne.
Ja,
ja. Ich habe ihn gleich blockiert, auch gar nicht geantwortet. Dann kam nochmal so ein ähnlicher Frage. Aber sonst haben wir sehr, sehr viele Beleidigungen, Hass, Aufrufe von arabisch-muslimischer Community.
Und wie erklärst du dir das, dass die Solidarität aus dieser muslimisch-arabischen Community ausbleibt, dass es dort nicht Menschen gibt, die sich dagegen aussprechen, gegen diese Boykotte oder eben auch gegen diese Angriffe auf euch? Ja.
Also sobald das Name Israel in arabisch-muslimische Gruppen fällt, ist gleich ein Wort, ein ganz schlimmes Wort gefallen. Ja? Die Muslime, die arabische Muslime, werden von Kind auf ganz stark antisemitisch erzogen, von Grundschule auf. Ich habe in Syrien 2 Schulklassen besucht. Mein Lehrer hat mir damals gesagt, die jüdische Soldaten vergiften Bonbons und geben kleine Kinder zum Essen. Ja, also man wird wirklich in arabischen Schulen so erzogen.
Und das war in der Grundschule, oder?
Das war in Grundschule. Mhm. Das war mein entweder 1. oder 2. Klasse. Das ist mir einfach im Kopf geblieben, weil damals oder in Syrien Süßigkeiten und so, das war wirklich was Schönes, was Leckeres. Es ist nicht wie hier, dass man tausende Süßigkeiten hat. Die Süßigkeiten haben Kinder gern gehabt und genau da haben die schon angefangen, jüdisch-antisemitisch zu erziehen oder zu manipulieren. Die Kinder wurden manipuliert oder werden immer noch ganz stark manipuliert.
Und wie war das für dich? Also wie bist du da rausgekommen? Also wie hast du es geschafft, diesen Antisemitismus auch zu überwinden?
Dank mein Vater. Also mein Vater war in Syrien politisch aktiv. Für Menschenrechte, für Kurden. Er war in Syrien Tierarzt, hat unter schlimmsten arabischen, rassistisch damals, kurdisch-rassistische Bedienung sein Studium fertig gemacht, hat sich ein kleines Existenz aufgebaut und musste fliehen, weil er Kurde war. Und so, mein Vater hat uns einfach erzogen, also zum Beispiel dieser Bonbon-Vorfall habe ich meinem Vater erzählt. Er konnte nicht offen sagen, hey, das ist gelogen, das ist eine Lüge. Ja? Er hat uns das so erklärt, dass wir auch vielleicht als Kind nicht irgendwo rum erzählen. Ja? Er hat gesagt, nicht alles glauben, was erzählt wird oder ja, es kann auch nicht so sein, ja, aber hat sich nicht mehr getraut. Aber wir wurden also grundsätzlich so erzogen, dass die Juden nicht die Bösen sind, ja.
Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was erwartet ihr jetzt auch von den Menschen in Freiburg und vielleicht speziell auch von der Freiburger Linken, also von Menschen, die sich als links verstehen? Ich frage das auch, weil ja gerade unter Linken die Solidarität mit Palästina sehr verbreitet ist. Zum Beispiel auch die Partei Die Linke in Freiburg diese Demos mit unterstützt, unter anderem die mitorganisiert werden von Palästina. Sprich, was erwartet ihr euch von den Menschen?
Also ich empfehle lieber irgendetwas. Also ich würde sagen, dass die linken Gruppen, ja, also die sind sehr auf Menschenrechte, auf Miteinander so eingestellt, ja. Die sollen einfach nicht alles glauben, was die Pro-Palästina erzählen. Die sollen das nicht glauben. Also ich kann das an ein kleines Beispiel erzählen, jetzt von meinem Lehrer, wo ich klein war. Ja? Und so ist dieser Propaganda in palästinensisch-arabisch-muslimische Seite so groß geworden, dass die einfach nur schlecht über Israel oder über die Juden allgemein sprechen können. Die Linken sollen wirklich Gedanken machen, also schauen, ob das alles wahr ist, was erzählt wird.
Nach der Verschiebung ist vor der Verschiebung, naja, kleiner Karlauer, aber wir machen hier praktisch auch wieder aufgewärmtes beziehungsweise eigentlich immer das Gleiche. Es geht um Stuttgart 21. Und was ist bei Stuttgart 21 immer das Gleiche? Naja, die Verschiebungen des Endes, das wird immer ein bisschen herausgeschoben. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Martin Burgundke. Und Martin Burgundke, das ist ja bekannt, beschäftigt sich schon seit Längerem mit der Sache. Er ist Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 und damit natürlich auch für andere Lösungen. Hallo Martin.
Grüß Gott, liebes Radio Dreieckland und liebe Hörerinnen und Hörer.
Was ist denn dieses Mal der Grund für diese Verschiebung?
Der Grund ist eigentlich immer der gleiche. Das Projekt Stuttgart 21 ist so unglaublich komplex, dass es eine völlige Überforderung auch jeder guten Bahn wäre, dieses Projekt pünktlich fertigzustellen oder einfach so auf die Schnelle. Da ist die Bahn einfach in eine Falle gelaufen, dass sie das Projekt überhaupt übernommen hat. Allein die Implementierung dieses neuen Zugsteuerungssystems ETCS, European Train Control System, ist dermaßen komplex, dass die Bahn damit eben überfordert ist. Sie hat gar nicht genügend Fachleute dafür. Und deswegen sind wir auch sehr sicher, dass nach der Verschiebung vor der Verschiebung ist. Sie werden es auch diesmal natürlich nicht zu dem Termin hinbekommen, den Sie angekündigt haben. Aber wie gesagt, das liegt nicht an der schlechten Bahn. Da ist billiges Bahnbashing nicht an der Stelle, sondern es liegt daran, dass dieses Projekt einfach ein falsches Projekt ist. Die Bahn wurde gezwungen, damit man Platz für einen neuen Stadtteil bekommt, auf minimalem Raum einen neuen Bahnhof unter der Erde zu bauen. Und das haut eben hinten und vorn nicht hin. Da kann die Bahn eigentlich gar nicht viel dafür. Die Bahn kann was dafür, dass sie dieses schmutzige Spiel der Politik mitmacht. Die Politik hat sie gezwungen, dieses Projekt mitzumachen, und die Bahn weigert sich leider nicht, das weiterzutreiben. Sie könnte immer noch aussteigen, aber die Politik scheint die Bahn fest im Griff zu haben damit.
Gehen wir noch mal kurz auf die Technik ein. Die Schweizer haben das doch auch geschafft mit diesem ETCS, und vor allen Dingen die Schweizer bohren ja auch immer durch ihre Berge irgendwelche Löcher.
Ja, die Schweizer haben ETCS in einem Zeitraum von 10 Jahren installiert in ihrem Land. Und Deutschland macht gerade seine ersten Gehversuche und macht diese Gehversuche der Installation dieses Zugsteuerungssystems ausgerechnet am wohl kompliziertesten Bahnknotenpunkt Deutschlands. Das ist nämlich, Stuttgart hat 14 Zuläufe, aus 14 verschiedenen Fahrtrichtungen kommen die Züge in Stuttgart an oder fahren wieder weg. Und gleichzeitig soll ein alter Bahnhof still, ein neuer in Betrieb genommen werden. Das ist eine dermaßen hohe Anforderung, das würden auch die Schweizer nicht hinkriegen. Und was Tunnels anbetrifft, die Schweiz kann natürlich, ist gewohnt, Tunnels zu bauen. Die Bahn musste Leute aus Österreich importieren, um diese Tunnels hier zu bauen. Aber die Bahn hat eben auch noch ein weiteres Problem. Wir haben hier in Stuttgart eben einen ganz speziellen Untergrund, der nennt sich Anhydrit. Und da muss die Bahn beim Bauen unglaublich vorsichtig sein, weil die kleinsten Mengen Wasser, wenn dieser Anhydrit damit in Berührung kommt, führen dazu, dass der quillt wie ein Hefeteig, dieser Anhydrit, und die gesamten Tunnels kaputt macht. Und deswegen mussten die beim Bauen unglaublich vorsichtig sein und Techniken anwenden, die es vorher noch gar nicht gab. Und die, das kann ich jetzt schon sagen, die auch letzten Endes nicht funktionieren werden. Denn irgendwann wird Wasser eindringen, spätestens wenn die Dichtungsmassen porös werden, und es wird Wasser eindringen. Und dann wird dieser Anhydrit quellen, und dann werden die Tunnels, 60 Kilometer Tunnels allein im Stadtgebiet Stuttgart, werden diese Tunnels zum ständigen Reparaturfall werden. Und das Schlimme ist, die Bahn möchte ja den Kopfbahnhof stilllegen. Und der Kopfbahnhof wäre eben die Rückfallebene, dass wenn ein Tunnel gesperrt ist, man wenigstens diesen hervorragenden Kopfbahnhof weiter benutzen könnte. Ohne diesen Kopfbahnhof wird Stuttgart immer wieder zu großen Teilen vom Bahnverkehr abgeschnitten werden, weil dieser Untergrund, dieser geologische Untergrund eben so kritisch und das kann überhaupt nicht beherrscht werden, sowas.
Ein anderer Punkt, das heißt, eigentlich hat sich so nach und nach herauskristallisiert, dass es da weniger um den Bahnhof geht in Stuttgart, sondern mehr oder weniger um irgendwas durchzusetzen und vor allen Dingen um die Gleisbebauung. Die Gleisbebauung, das heißt ein neuer Stadtteil praktisch für Stuttgart, und die Gleisbebauung ist ja jetzt durch EU-Beschluss bzw. EU-Gesetzgebung praktisch nicht mehr möglich. Und da gibt es auch wiederum Aktivitäten inzwischen. Das heißt, dass eventuell die Gleisbebauung doch möglich sein oder möglich werden sollte. Zumindest gibt es eine Bürgerbewegung dagegen, ne?
Ja, also es gibt das allgemeine Eisenbahngesetz, das jetzt erst reformiert wurde, dann wieder zurückreformiert wurde und das unter bestimmten Bedingungen durchaus das Bebauen von Gleisflächen ermöglicht, wenn für diese Gleise Ersatz geschaffen ist. Und laut Lesart der Bahn stellt der Tiefbahnhof einen Ersatz dar für die Gleise, die wir im Kopfbahnhof haben, aber es ist eben ein jämmerlich kleiner Ersatz nur für den hervorragend funktionierenden Kopfbahnhof. Aber das wird vor Gericht möglicherweise dann trotzdem durchgewinkt werden. Das heißt, die Gefahr, dass die Gleise abgerissen werden und dort gebaut wird, besteht real. Und die Stadt Stuttgart will natürlich bauen. Die Stadt Stuttgart hat der einzige Grund, warum die Stadt Stuttgart diesem Vorhaben Stuttgart 21 zugestimmt hat, ist, dass dort gebaut werden kann auf dieser Fläche. Deswegen wird die Stadt natürlich keine Ruhe geben dabei. Und nun will die Stadt den Bebauungsplan auflegen für ein Teilstück dieser Gleisfläche. Ein großer Teil bleibt noch unbearbeitet jetzt, aber ein Teilstück soll jetzt schon mit einem Bebauungsplan versehen werden. Und das Baurecht in Deutschland bietet die tolle Möglichkeit, dass speziell bei Bebauungsplänen man einen Bürgerentscheid dazu durchführen kann. Dieser Bürgerentscheid kann von uns dadurch erzwungen werden, dass wir ein Bürgerbegehren machen. Bürgerentscheid und Bürgerbegehren. Das Bürgerbegehren haben wir jetzt begonnen. Da müssen wir binnen eines Vierteljahres 20.000 Unterschriften zusammenkriegen von Menschen, von Wahlberechtigten, EU-Wahlberechtigten, die älter als 16 Jahre oder mindestens 16 Jahre alt sind und Hauptwohnsitz in Stuttgart haben. Die dürfen unterschreiben, dass sie sich gegen die Aufstellung dieses Bebauungsplans wenden. Und wenn das bis 15. Oktober 20.000 Unterschriften sind, dann wird wie eine richtige Wahl dann ein Bürgerentscheid durchgeführt. Zur selben Frage, die wir da gestellt haben. Und da müssen dann 20% der Stuttgarter Bevölkerung daran teilnehmen an der Abstimmung und davon die Mehrheit sich mit Ja äußern, also mit Ja gegen die Auslegung oder Erstellung des Bebauungsplans. Und da sind wir jetzt gerade in der Aufbauphase. Also seit wenigen Wochen, seit zwei Wochen glaube ich erst, haben wir sozusagen die Sache in Angriff genommen und sind jetzt fieberhaft an der Arbeit, der Sache Schwung zu geben. Wir haben schon fast 200 Menschen, die bereit sind, Unterschriften zu sammeln, auszuschwärmen in Stuttgart, auf die Marktplätze, in die Nachbarschaften, in die Fitnessstudios, in die Supermärkte, wo immer auch, um dort Unterschriften zu sammeln. Wir sind da guter Dinge eigentlich, dass wir die 20.000 Unterschriften jetzt erstmal erreichen.
Das ist zumindest eine interessante Meldung. Das heißt, es werden Unterschriften gesammelt, um die Gleise hier, die Gleise des Kopfbahnhofs praktisch zu erhalten, das heißt die Gleise um den Kopfbahnhof herum und so weiter, weil ein bisschen was wird wohl auch noch erhalten bleiben, zumindest längere Zeit. Und ich habe eigentlich gedacht, dass aufgrund dieser neuen Gesetzgebung hier die Gleise gesichert wären, aber offensichtlich hat man da einen Dreh gefunden, das wiederum ein bisschen unsicher zu machen. Ja.
Es gab damals, als das allgemeine Eisenbahngesetz von der Ampelregierung geändert wurde, einen großen Aufstand der Immobilienlobbyisten, dem die CDU und FDP und auch die SPD natürlich, die immer für Wohnungen steht, egal wo sie gebaut werden, die haben sich da dagegen gewandt und deswegen die Veränderung des Gesetzes nochmal rückverändert in fast die gleiche Form, nur leicht veränderte Form, wie es vorher bestand. Und deswegen ist leider die Bebauung weiterhin theoretisch wirklich möglich dort. Wir brauchen die Gleise aber. Der Tiefbahnhof ist eindeutig zu klein, um den Bahnverkehr für Stuttgart zu bewältigen.
Martin, ich habe rausgehört, ihr habt noch viel, viel, viel zu tun. Vor allen Dingen erstmal Unterschriften sammeln, dass die Gleise vor dem Kopfbahnhof, um den Kopfbahnhof herum erhalten bleiben. Und vor allen Dingen natürlich jetzt hier Unterschriften sammeln. Martin, ich danke dir mal für das Gespräch.
Ich danke für euer Interesse. Schöne Grüße an die Hörer. Auf Wiederhören.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 24. Juli 2025 durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.